Guten Morgen. Die Bibel ist Gottes Liebesbrief an uns Menschen. In der Bibel offenbart Gott sich uns. Und das ist das ganz Großartige, dass dieser Gott, der Himmel und Erde, der alles erschaffen hat, dass der nicht irgendwie für sich geblieben ist, sondern er sendet seinen Sohn, um uns zu erlösen, um uns mit sich wieder in Verbindung zu bringen. Und er schenkt uns sein Wort, die Bibel, um sich uns zu offenbaren, um zu zeigen, wer er ist, wie er ist, was er will, seine Pläne, Gedanken, Ziele. All das schenkt er uns im Wort der Bibel. Gott ist ein Gott, der sich uns offenbart. Und die Bibel ist deshalb so zentral wichtig und es ist so wichtig, dass wir in diesem Wort Gottes der Bibel zu Hause sind. Und da ist es eben wichtig, dass wir nicht nur so mal hier was rausgreifen und da was rausgreifen, sondern dass wir die Bibel auch am Stück in der Fläche lesen. Und darum haben wir auch gedacht, für uns, für die Gemeinde, jetzt ist es immer wieder wichtig, dass wir nicht nur so in den Predigten mal einzelne Themen haben, sondern dass wir immer wieder auch ganze biblische Bücher am Stück mal durchgehen und dann wirklich das Gesamtbild eines biblischen Buches bekommen und nicht nur so ein paar Sachen herauspicken. Deshalb haben wir uns jetzt vorgenommen, diese kleine Bibelstudienreihe in 6 Teilen über den 1. Thessalonicher Brief. Und ihr habt es ja schon mitbekommen, wir werden das im Wechsel machen, Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch, Sonntag, Mittwoch. Die ersten 2 Male werde ich das machen, dann die nächsten 2 Male schließt sich der Marc an und dann der absolute Höhepunkt, die letzten 2 Male, das macht dann der Ingo. Und dann sind wir in diesen 6 Teilen durch und ich möchte euch einladen, an diesen 6 Teilen auch teilzunehmen. Auch diejenigen, die sonst mittwochs aus bestimmten Gründen eben eher nicht kommen können, möchte ich einladen, vielleicht sich doch diese 3 Mittwoche in den Verbund mit dem Sonntag in irgendeiner Weise das zu ermöglichen, damit ihr wirklich auch diesen 1. Thessalonicher Brief im Ganzen wahrnehmt. Ganz herzliche Einladung, euch dazu auf den Weg zu machen. Bei diesen beiden Thessalonicher Briefen, es gibt ja 2, den 1. und den 2. Wir beginnen jetzt mit dem 1. Bei diesen beiden Thessalonicher Briefen handelt es sich um die ältesten uns erhalten gebliebenen Paulusbriefe. Ja, einige denken, der Galaterbrief sei noch älter, aber wenn wir in den Galaterbrief reingucken, dann entdecken wir, der Galaterbrief ist ja im Anliegen, in der Wortwahl, in allem ein Zwilling zum Römerbrief. Und deshalb ist es für mich gar keine Frage, dass dieser Galaterbrief mit dem Römerbrief zusammen erst später geschrieben wurde. Dann haben wir also wirklich mit den beiden Thessalonicher Briefen die beiden ältesten uns erhalten gebliebenen Briefe des Apostels Paulus vor uns. Und dann ist der 1. Thessalonicher Brief, den wir jetzt anschauen, der allerälteste, der allererste, den wir von Paulus haben. Und wisst ihr, die Gemeinde damals hatte ja noch keine Bibel wie wir heute. Sie hatten das Alte Testament, jawohl. Aber vom Neuen Testament, da waren damals in den Gemeinden nur einige Teile unterwegs. Eben mal so ein Brief eines Apostels. Und Markus, als du da gerade das gelesen hast, hier dieses 1. Kapitel, da dachte ich, wow, das ist wie damals in Thessalonich. Da haben sich die Christen versammelt und dann hieß es, wir haben einen Brief vom Apostel Paulus bekommen. Und dann wurde der vorgelesen für alle. Die hatten den ja nur in einem Exemplar. Wurde vorgelesen und die Gemeinde hörte. Und das ist das Spannende, was ich auch uns wünsche, dass wenn wir so hören, dass wir das wahrnehmen, wie der Apostel Paulus hier im Auftrag Gottes, im Heiligen Geist uns von Gott her hier einen Brief schreibt. Und den so zu hören, das ist was Besonderes. Also wir lesen den 1. Thessalonicher Brief in dem Bewusstsein, hier den 1. und ältesten der 13 Paulusbriefe des Neuen Testamentes vor uns zu haben. Sowohl die Gemeindegründung in Thessalonich als auch diese beiden Briefe fallen in die Zeit der zweiten Missionsreise des Apostels Paulus. Der Apostel Paulus hat ja 3 große Missionsreisen gemacht und hier auf der zweiten Missionsreise in der Zeit 50 bis 52 nach Christus. Da hat er diese Gemeinde in Thessalonich gegründet und da hat er auch gleich diese beiden Briefe an die Gemeinde etwas später geschrieben. Also, die Gemeinde wurde gegründet und der erste Thessalonicher Brief wurde geschrieben in den Jahren 50 bis 52 nach Christus. Also ziemlich genau 20 Jahre nach Kreuz und Auferstehung unseres Herrn Jesus. Die Gemeinde in Thessalonich ist nur wenige Monate vor Abfassung des ersten Thessalonicher Briefes entstanden. Wir befinden uns also hier bei diesem ersten Thessalonicher Brief immer noch in der Frühphase dieser jungen Gemeinde. Und das sollten wir beim Lesen auch im Hinterkopf behalten. Denn es ist erstaunlich, welche Themen Paulus diesen jungen Christen, die erst seit ein paar Monaten überhaupt Christen waren, welche Themen Paulus mit denen besprochen hat und ihnen zumutet. Themen wie die Entrückung der Gemeinde, der Tag des Herrn. Diese großen prophetischen Themen gehören hier ebenso an den Glaubensanfang wie die großen Themen Bedrängnis, Leiden, Verfolgung und Heiligung. Ein Leben in der Heiligung, in der Hingabe an Christus. Also, was bei uns heute hohe Schule darstellt, wo wir sagen, das können wir doch Christen am Anfang noch nicht zumuten. Das gehörte bei den beiden Thessalonicher Briefen noch zum Lehrgut einer jungen Gemeinde, junger Christen, die überhaupt erst seit wenigen Monaten Christus kannten und mit ihm lebten. Und das macht deutlich, wie weit wir heute im Raum der Gemeinde von der biblischen Lehre der Apostel weggekommen sind, dass wir meinen, das kann man alles den jungen Christen heute gar nicht mehr zumuten, das kann man den Menschen nicht mehr zumuten. 20 Minuten und ein bisschen Gott liebt uns und es gibt tolles Leben bei Jesus und dann war's das. Nein, wir sollten uns gerade, wenn wir so einen Brief im Ganzen lesen, auch bewusst machen, was für Themen da angesprochen werden in diesen ersten Monaten und uns dann wieder ganz neu und mutig an diesen alten apostolischen Inhalten der Evangeliumsverkündigung orientieren. Die Gemeinde der Thessalonicher, Thessalonich, liegt in Griechenland. Griechenland bestand zur Zeit des Neuen Testamentes aus 2 großen römischen Provinzen. Im Norden die Provinz Mazedonien und im Süden die Provinz Achaia. Und Thessalonich war die Hauptstadt der nördlichen Provinz Mazedonien und Korinth. Kennen wir ja auch aus dem Neuen Testament. Korinth war die Hauptstadt der südlichen Provinz Achaia. Und aus dem alten Thessalonich ist heute die griechische Stadt Saloniki oder auch Thessaloniki geworden. Also die Stadt gibt es heute noch ganz in Nähe der ursprünglichen Ruine. Und auf dieser zweiten Missionsreise, 50 bis 52 nach Christus, da kam das Evangelium durch den Apostel Paulus das allererste Mal nach Europa. Genauer eben nach Griechenland. Griechenland war die erste Station in Europa, wo das Evangelium von Jesus angekommen ist. Zunächst in der nördlichen Provinz Mazedonien. Da war Paulus zuerst in Philippi, dann in Thessalonich und dann in Berea. Wir lesen das in Apostelgeschichte 16. Und dann zog Paulus weiter gen Süden, in die südliche Provinz Achaia. nach Athen und Korinth. Davon lesen wir dann Apostelgeschichte 17. Und diese griechischen Gemeinden sind im Neuen Testament ganz wichtig. Im Neuen Testament sind 5 der 13 Paulusbriefe an diese ersten griechischen europäischen Gemeinden gerichtet. 2 Briefe an die Thessalonicher, 2 an die Korinther und 1 an die allererste Gemeinde in Europa, an die Philippa. Und von der Gemeindegründung in Thessalonich lesen wir in Apostelgeschichte 17. Das könnt ihr zu Hause mal in Ruhe nachlesen. Paulus konnte wegen des Widerstandes der dortigen Juden nur kurze Zeit dort bleiben. Dann wurde schon wieder ein Aufstand gegen ihn angezettelt. Und wir lesen in Apostelgeschichte 17,2, dass er mindestens 2 Wochen dort in Thessalonich war. Vielleicht auch einige Wochen länger. In jedem Fall nur einige Wochen. Und es ist bemerkenswert, welche biblischen Inhalte Paulus dieser jungen Gemeinde in nur wenigen Wochen vermittelt hat. Da können wir heute nur staunen und uns neu ermutigen und herausfordern lassen. Und damit wollen wir jetzt in diesen Brief einsteigen. Nach damaliger Sitte steht am Anfang eines Briefes immer ein Eingangsgruß. Ein Eingangsgruß, der sich zusammensetzt aus der Angabe des Absenders, der die Adresse nennt und dann einen Gruß aufführt. So auch hier 1. Thessalonicher 1, Vers 1. Paulus und Silvanus und Timotheus, die Absender, der Gemeinde der Thessalonicher, Empfänger. Und jetzt kommt eigentlich die Adresse: in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Jetzt kommt der Gruß: Gnade euch und Friede. Und der 2. Thessalonicher Brief, der nur wenige Monate nach dem 1. Thessalonicher Brief geschrieben wurde, also beide Briefe in ganz engem zeitlichen Zusammenhang. Dieser 2. Thessalonicher Brief beginnt: Paulus und Silvanus und Timotheus, der Gemeinde der Thessalonicher, in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also völlig identische Eingangsgrüße mit einem kleinen Unterschied. Im 1. Thessalonicher Brief spricht Paulus davon, von in Gott, dem Vater, und im 2. Thessalonicher Brief in Gott, unserem Vater. Da zieht er es noch persönlicher. 3 Personen werden als Absender genannt: Paulus, Silvanus, Timotheus. Und das ist überraschend, denn wir wissen, der Apostel Paulus hatte die Federführung. Er hatte die Leitung. Ja, bei dieser 2. Missionsreise und auch bei diesem Brief, Paulus hat die Leitung, Paulus hat die Federführung. Und trotzdem, Paulus ist kein Einzelkämpfer. Darum auch hier bei diesem Brief nicht nur Paulus, sondern Paulus und Silvanus und Timotheus. Er nennt seine beiden Mitarbeiter. Paulus war nicht allein unterwegs. Paulus war immer in einem Team unterwegs. Er hatte Brüder an seiner Seite, mit denen zusammen er im Dienst Jesu stand. Paulus war kein Einzelkämpfer. Er hatte Silvanus und Timotheus an seiner Seite, wie Mose einst Aaron und Hur an seiner Seite hatte. Und auch Jesus sandte seine Jünger paarweise aus. Und dieses Prinzip gilt bis heute, daraus können wir viel lernen. Wir sollen als Christen auch im Dienst Jesu in der Gemeinde keine Einzelkämpfer sein. Gott stellt uns ganz bewusst in die Gemeinschaft der Gemeinde, in die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern. Und wir brauchen diese Gemeinschaft, wir brauchen uns gegenseitig zur Ermutigung und zur Korrektur. Wir brauchen immer wieder Ermutigung. Wir alle kennen Phasen, in denen wir durchhängen. Wir brauchen uns als Ermutigung. Wir brauchen uns aber auch zur Korrektur. Wie viele Dinge entstehen in einem Leben, was man so für sich allein lebt, an unguten, an merkwürdigen Dingen. Wir brauchen eine Heckenschere. Wir brauchen immer wieder Korrektur, Beschneidung, eine Reflexion im Gespräch mit anderen. Das ist wichtig für jeden. Und Paulus war immer im Team, immer mit anderen Brüdern und Schwestern unterwegs. Und deshalb möchte ich ermutigen, dass wir auch in dieser Gemeinde nicht nur den Sonntagmorgen als Gemeinde unter seinem Wort nebeneinander in der Reihe sitzen wahrnehmen, sondern dass wir auch diese Zweierschaft, Kleingruppen, Team, Hauskreise, dass wir das wahrnehmen. Wir hatten gerade Freitag wieder Hauskreise nach einigen Wochen Sommerferien. Und ich fand das so schön. Ich habe gemerkt, wir brauchen das so sehr zu hören, wie es uns geht. Ermutigung, Korrektur, gemeinsam beten, füreinander beten, gemeinsam Bibel lesen, Fragen stellen, erklären, Austausch, was ist wichtig, was haben wir erlebt. Das ist so wichtig. Das ist so viel mehr als nur kommen, sitzen, hören, gehen und nächste Woche wieder. Das ist zu wenig, das reicht nicht. Jesus hat uns nicht als Einzelne nur in seine Nachfolge berufen, sondern er hat uns in seinen Leib und in die Gemeinde und in eine konkrete Ortsgemeinde, in eine Gemeinschaft von Christen gestellt, damit wir miteinander unterwegs sind. Deshalb lasst euch ermutigen, sucht die Geschwister, sucht Zweierschaft, sucht Kleingruppen, sucht Hauskreis. Wir haben die Möglichkeit, macht davon Gebrauch. Das ist ganz, ganz wichtig und urbiblisches Prinzip von Anfang an, selbst beim Apostel Paulus. Da hätte man gedacht, der braucht doch niemand. Der hätte sich doch zu Hause hinsetzen können, hätte sagen können, ich gucke mir ein paar Vorträge im Internet an und das reicht mir. Der hatte auch diese Einbindung in die Gemeinschaft der Brüder und auch Schwestern. Der Eingangsgruß ist auch interessant an die Gemeinde der Thessalonicher in Thessalonich. Und dann, wo man jetzt eigentlich erwarten würde, die Adresse Hasenheide 21 oder was ist los, wo seid ihr? Da steht: in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also, ich weiß nicht, als Postbote hätte man da bestimmt ein Problem gehabt. Ja, die Gemeinde der Thessalonicher, dann sucht man, okay, wo soll ich das zustellen? Oh, bei Gott, dem Vater, schwierig. Also, er benennt quasi als Adresse für die Gemeinde der Thessalonicher zwei Wohnorte. Thessalonich und Gott, den Vater und den Herrn Jesus Christus. Und aus diesem Eingangsgruß wird die doppelte Existenz der Gemeinde sichtbar. Auf der einen Seite existiert Gemeinde immer als konkrete Ortsgemeinde. Hier die Gemeinde der Thessalonicher in Thessalonich. Gemeinde hat also in dieser Welt immer einen irdischen Leib, eine konkrete irdische Existenz an einem konkreten Ort mit konkreten Lebensbezügen und Aufgaben. Gemeinde ist kein abgehobenes, abstraktes, rein geistliches Gebilde, sondern Gemeinde hat, wie jeder Mensch auch, eine konkrete Leiblichkeit und Daseinsform. Ein Leib. Und diese nüchterne Sichtweise ist wichtig für unsere Einstellung zur Gemeinde, für unseren Dienst in der Gemeinde, so wie wir an unserem äußeren menschlichen Leib viele äußerlichen Dienste verrichten müssen, so auch an der Ortsgemeinde. Manch einer lebt heute leider in so einer falschen Übergeistlichkeit, indem er sich nur auf den unsichtbaren geistlichen Leib Christi fokussiert und meint, die konkrete Ortsgemeinde nicht mehr zu brauchen. Das ist gerade seit Corona, ich bin rumgekommen, ich habe jetzt wieder einiges gehört, das ist seit Corona unglaublich eingerissen. Da haben die Leute entdeckt, ist doch toll, man kann ja Vorträge auch am Computer sich ansehen und dann sitzt man, gerade frisch aus dem Bett gekommen, mit einem Tässchen Kaffee in Unterhosen, dann vorm Computer, hört sich die Predigt an und boah, toll, wieder was gehört, reicht mir und dann geht man. Versteht ihr, das ist eine Riesenverführung, die hier läuft, die anschließt an die ganze Faulheit und Bequemlichkeit und diesen hochgepeitschten Individualismus, den wir in unserer Gesellschaft haben. Das ist nicht der Wille Gottes. Es ist zum Segen da, wo Menschen nicht mehr kommen können, aus Altersgründen, Krankheitsgründen oder weil sie irgendwo weit weg in der Pampa leben. Ja, wir haben ja hier Zuschaltung schon gehabt von anderen Erdteilen. Ja. Da ist es ein Segen. Toll, großartig. Ich habe das im Urlaub auch gemacht, ja. Aber das ist nur Notprogramm. Das ist immer nur eine Notlösung. Das eigentliche Programm Gottes ist Ortsgemeinde. Kommen unter seinem Wort. Hier ist der Heilige Geist und das Wort in der Gemeinschaft wirksam. Und hier hat Jesus verheißen, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Also Gemeinde, konkret ein Leib, eine irdische Daseinsform. Und so wie viele äußere Dinge an unserem Leib getan werden müssen, so müssen auch viele äußere Dinge an einer Ortsgemeinde getan werden. Wir haben ja jetzt unseren Hausmeister verloren. Wir werden ganz neu lernen müssen, was es bedeutet, den geistlichen Körper unserer Ortsgemeinde zu versorgen. Was das heißt, Klo zu putzen und all diese Dinge. Wir werden Reinigungsdienst hier haben, auch beauftragen. Natürlich, wir werden einiges versuchen, dass wir das nur nicht alles selber immer schultern müssen. Aber wir sind darauf angewiesen, dass viele äußere Dinge, von dem man denkt, oh Mann, das ist ja alles äußerer Kram. Ja, aber gehört dazu, zu dieser äußeren Leiblichkeit von Ortsgemeinde. Also, wir sind immer Gemeinde der Thessalonicher, der Berliner, der Kreuzberger. Auf der anderen Seite ist Gemeinde Gottes viel mehr als nur eine irdische Organisationsform. Die Thessalonicher leben eben nicht nur in Thessalonich, sondern ihre eigentliche Heimat ist in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und diese doppelte Existenz, diese eigentlich geistliche Existenz, müssen wir uns immer wieder bewusst machen, damit wir uns nicht, auch gut meinend, in lieber guter Tätigkeit, damit wir uns nicht verlieren, hier, in der Horizontalen, in dem Hier. Sondern immer daran denken, unser eigentliches Zuhause, unsere eigentliche Heimat, unsere eigentliche Zugehörigkeit, Paulus sagt, unser Bürgertum, unsere Politik, ist dort in den Himmeln bei Gott, in Gott und in unserem Herrn Jesus Christus. Und es ist schön, dass Paulus hier auch nicht nur sagt, in Gott und dann ist Schluss, sondern Gott ist für uns eben mehr als nur Gott. Für alle Menschen, egal ob sie an ihn glauben oder nicht, ist Gott Schöpfer und wird Gott sein Richter. In dieser Beziehung werden alle Menschen Gott erleben, egal ob sie an ihn glauben oder nicht. Sie verdanken sich Gott, auch wenn sie es leugnen, und sie werden einmal vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, was sie mit diesem ihnen geschenkten Leben angefangen haben. Also als Schöpfer und Richter wird jeder Mensch Gott erleben. Aber für uns ist er Vater. unser Vater. Durch Jesus Christus wird Gott für uns zum Vater. Aber nur durch Jesus. Alle Menschen sind von Geburt an Geschöpfe Gottes. Aber Kinder Gottes sind nur diejenigen, die von oben her aus Gott, aus dem Geist Gottes neu geboren worden sind, den Heiligen Geist empfangen haben, aus Gott neues Leben erhalten haben. Da kommt der Geist Gottes in unseren Geist und zeugt neues geistliches Leben, Wiedergeburt. Dadurch werden wir zu Söhnen und zu Töchtern Gottes. Und dann können wir sagen, unser Vater, so viel mehr als nur Gott. Und das alles nur in Jesus Christus, durch Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Zu Gott kommt man auf vielen Wegen, zu Gott als dem Richter. Aber zu Gott als Vater kommst du nur durch Jesus Christus. Wir leben unter der Vaterschaft Gottes und unter der Herrschaft Jesu. Das Schöne an der Gemeinde in Thessalonich ist, dass sie uns in so vielem Vorbild sein kann. Dass diese Gemeinde der Thessalonicher eine Gemeinde ist, von der wir wirklich lernen können, wie Gott sich Gemeinde vorstellt, was reingehört, wie es sein soll. Es gibt heute so viele Konzepte für Gemeindebau und Gemeindewachstum, für Verkündigung und Gottesdienst. Und vieles davon ist den aktuellen Marketing- und Managementmethoden entliehen. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht die fleischlichen Methoden dieser Welt auf den geistlichen Raum der Gemeinde übertragen. Paulus sagt in 2. Korinther 10, Vers 3, obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sind nicht diese normalen, natürlichen Waffenmöglichkeiten, Methoden, die man in der Welt hat. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig in Gott. Die kommen von Gott her. Und die sind nur von Gott her auch machtvoll zu erleben. Und dann schreibt Paulus in 1. Korinther 2, Vers 13, indem wir geistliche Dinge durch geistliche Mittel mitteilen. Hier steht verknüpfen, verbinden. Das heißt also, wir sollen Geistliches mit Geistlichem verbinden. Wir sollen geistlichen Inhalt mit geistlichen Ausdrucksformen verbinden. Das gehört zusammen, beides. Und mit der Gemeinde der Thessalonicher haben wir so ein biblisch-geistliches Vorbild für Gemeinde. Und drei Dinge möchte ich herausgreifen kurz, die wir von diesen Thessalonichern lernen können. Diese Thessalonicher haben einen Glauben, von dem wir lernen können. Wir erleben dort eine Verkündigung, von der wir lernen können. Und wir sehen eine Bekehrung, von der wir lernen können. Wir fangen an mit dem Glauben der Thessalonicher, von dem wir lernen können. Die Verse 2 und 3 schreibt Paulus, wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Wir beten für euch unablässig und wir denken vor Gott, unserem Vater, an euer Werk des Glaubens, an die Bemühung der Liebe und an das Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Glaube, Hoffnung, Liebe. Hier Glaube, Liebe, Hoffnung. Also so wie Gott sich uns in der Trinität von Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart. So ist der Mensch erschaffen im Bilde Gottes ein Mensch aus Geist, Seele und Leib. Und so besteht der Tempel als Offenbarungsstätte Gottes aus Vorhof, Heiligtum und Allerheiligste. Und Johannes schreibt, dass wir in unserem geistlichen Leben die Wachstumsphasen durchlaufen als Kinder, Jünglinge und Väter. Und so entfaltet sich jetzt auch unsere Gottesbeziehung in der Trilogie von Glaube,
Liebe und Hoffnung.
Ganz häufig im Neuen Testament werden diese drei zusammen genannt. Glaube, Liebe und Hoffnung sind die drei wesentlichen Merkmale unserer Gottesbeziehung. Wir leben im Glauben an Gott, in der Liebe zu Gott und in der Hoffnung auf Gott. Und so wie der Dreiklang in der Musik das zentrale Element der Harmonie ist, jedenfalls in unserem Breitengraden, so ist dieser Dreiklang aus Glaube, Liebe und Hoffnung das zentrale Element eines Lebens in der Harmonie mit Gott. Wie sehr sehnen sich wir Menschen doch nach diesem Dreiklang der Harmonie, nach einem festen Glauben, einer tiefen Liebe und einer echten Hoffnung. Und in der Christusbeziehung ist uns dieser Dreiklang der Harmonie geschenkt. Was für ein Privileg! Unser Leben darf sein, erfüllt von Glaube, Liebe und Hoffnung. Dafür können wir Gott nur jeden Tag danken und anbeten. Doch das Besondere bei den Thessalonichern bestand darin, dass Glaube, Liebe und Hoffnung nicht allein geblieben sind. Jedes der drei hat ein Gegenüber gefunden, durch das es ergänzt wird. Paulus bildet deshalb drei Begriffspaare: Werk des Glaubens, Bemühung der Liebe, Ausharren der Hoffnung. Glaube, Liebe und Hoffnung sind schon oft das Opfer von Missverständnissen und Einseitigkeiten geworden. Und deshalb bindet Paulus in unserem Bibelwort diese drei Begriffe zu Begriffspaaren zusammen. Und diese Formulierungen sind einfach genial. Was wir Menschen in unserem Denken auseinanderreißen, gegeneinander ausspielen, das bindet Paulus hier schlicht zusammen. Werke und Glauben, Bemühung und Liebe, Ausharren und Hoffnung. Das sind eben keine Gegensätze, sondern lebensnotwendige Ergänzungen. Werke ohne Glauben, das führt in die Gesetzlichkeit, in die Enge, ganz enges Christsein. Ist gar kein Christsein, wenn kein Glaube drin ist. Also Werke ohne Glauben, das ist Gesetzlichkeit. Aber Glaube ohne Werke ist tot, sagt Jakobus. Liebe, Liebe ohne Bemühung ist reine Gefühlsduselei. Bemühung ohne Liebe ist Krampf. Ausharren ohne Hoffnung führt in die Resignation. Aber Hoffnung ohne auszuharren führt in die Schwärmerei. Alles gleich hier und sofort. Und wenn nicht, dann ist zu Ende. Und deshalb sollen Glaube, Liebe und Hoffnung in unserem Leben nicht allein bleiben, sondern durch Werke, Mühe und Ausharren alltagstauglich werden. Und wäre diese paulinische Paarbildung mehr beachtet worden, die bei den Thessalonichern ganz selbstverständlich noch gelebt wurde, wo das alles noch zusammen war, hätten sich manche ungesunde Entwicklungen und viel theologischer Streit vermeiden lassen. Also lasst uns Werke und Glauben, Bemühung und Liebe, Ausharren und Hoffnung immer zusammenhalten. Das zweite ist die Verkündigung, von der wir lernen können. Paulus schreibt, Verse 4 bis 8, wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Wow, Paulus, was ein steiles Wort. Woher weißt denn du das? Woher kennst du denn die Auserwählung der Thessalonicher? Woher weißt du, dass sie von Gott auserwählt sind? Wie kannst du das wissen? Vers 5, denn, jetzt kommt die Begründung, wie sie darauf kommen. Woher sie das wissen? Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Und so seid ihr allen Gläubigen in Mazedonien und Achaia zu Vorbildern geworden. Also Ausgangspunkt für alles ist die Auserwählung der Thessalonicher von Gott. Aber diese göttliche Erwählung wurde für den Apostel daran erkennbar, wie Gott durch sein Wort in ihrer Mitte wirkte. Und das fing bei der Verkündigung an. Denn die geschah nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft, in heiligem Geist und großer Gewissheit. Das waren eben nicht nur leere Worthülsen, theologische Theorien und das alles dann im intellektuell wohltemperierten Referatstil, sondern das war echte Verkündigung in der Vollmacht Gottes und in der Kraft des Heiligen Geistes, verbunden mit großer persönlicher Gewissheit. Ich sage mal, die Verkündigung des Wortes Gottes, das ist kein Vortrag, das ist kein Referat, sondern das ist Verkündigung in der Vollmacht und im Auftrag unseres Herrn. Das ist mehr. Und es war hier auch gerade diese Einheit von Wort und Geist, die Einheit von Verkündigung und Verkündiger, die die Predigt des Evangeliums so wirksam werden ließ. Aber diese vollmächtige Verkündigung war nur der erste Schritt. Es ging eben damit weiter, wie die Thessalonicher dieses Wort aufnahmen. Paulus schreibt, in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes. Also obwohl sie sich mit dem Evangelium Bedrängnis, Widerstand, Leiden, Verfolgung einhandelten, ließen sie sich davon nicht abbringen. Bei denen ging es nicht um die Frage, was bringt denn mir das? Da ging es nicht um ein Wohlfühl- und Wohlstandsevangelium, ein tolles Event. War das klasse heute. Da ging es um die tiefe innere Freude des Heiligen Geistes im Leben mit Jesus, mitten in Bedrängnis, Verfolgung und Leiden. Die Bereitschaft zu Kreuz und Leiden prägte die Art, mit der sie das Wort aufnahmen. Nicht oberflächlich, sondern mit Tiefgang. Und damit hörte es nicht auf. Dieses Wort hatte in ihrem Leben jetzt auch praktische Auswirkungen. Sie wurden zu Nachahmern des Apostels Paulus und des Herrn Jesus. Oh, das ist eine steile Ausrichtung. Aber die gehört rein. Immer wieder werden wir aufgefordert, Nachahmer, Nachahmer des Apostels Paulus und Nachahmer unseres Herrn Jesus zu sein. Dass wir das nicht eins zu eins in unserem Leben vollständig schaffen werden, ja. Aber immer wieder in einzelnen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, sollen wir uns daran orientieren, wie wir Paulus, wie wir unser Herr Jesus an diese Sache rangegangen. Nachahmer. Und wer so zum Nachahmer des Herrn und der Apostel wird, der wird dann zum Vorbild für andere, ohne dass er das irgendwie beabsichtigt. So ist das hier auch gelaufen. In viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes. Wisst ihr, ich werde nächste Woche wahrscheinlich jemanden beerdigen. Den Mann meiner Schwester, der ist zum Glauben an Jesus gekommen in fortgeschrittenen Jahren und kurze Zeit danach hat er ALS bekommen. Und ich habe ihn nur noch so kennengelernt, gezeichnet von dieser Krankheit. Und ich denke, wow, was hat denn das mit dir gemacht? Du kommst zu Jesus und das Erste, was du kriegst dann irgendwann ist ALS. Wie geht's dir damit? Und dann sehe ich diesen Mann, gezeichnet von dieser Muskelerkrankung, wo alles erschlafft, der dann gebeugt sitzt und kaum noch was kann und in seinem komischen Stuhl und so eingeschränkt. Und die Augen, die leuchten und er sagt, das ist die beste Zeit meines Lebens. Und er hat Bibel gelesen und Kurse gemacht und wollte alles nachholen, was er in seinem Leben vorher vergeudet und verpasst hatte. Freude des Heiligen Geistes in viel Bedrängnis und Leid. Das Dritte, was wir lernen können, eine Bekehrung. Biblisch. Die Verse 9 und 10, sie erzählen, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Es gibt heute so viel oberflächliche Bekehrungen, die diesen Namen nicht wirklich verdienen. Da wird schnell mal ein Übergabegebet gesprochen und schon nennt man das eine Bekehrung. So kommt man dann schnell zu beeindruckenden Zahlen und Erfolgsmeldungen. Doch hier in unserem Text wird beschrieben, was eine wahre, eine echte Bekehrung ausmacht. Wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Also der erste Schritt einer echten Bekehrung besteht darin, eine 180-Grad-Wendung zu vollziehen. Weg von den Götzen hin zu Gott. Also eine echte Bekehrung ist immer beides. Ein Weg von und ein hin zu. Es beginnt mit einer klaren Trennung, mit einer Abkehr von den Götzen dieser Welt. Was sind die Götzen dieser Welt? Luther sagt, alles, woran du dein Herz hängst, das ist dein Götze. Götzen müssen also an sich nicht immer schlecht oder unmoralisch oder böse sein. Es ist die Bedeutung, die Wertigkeit, der Platz in unserem Leben, was etwas zu unserem Götzen macht. Für den einen wird sein Geld zum Götzen, für den anderen seine Karriere, für den einen sein Haus, für den anderen sein Auto, für den einen sein Kind, für den anderen sein Partner, für den dritten sein Hobby. Unzählig viele Dinge. Mein Götze in meiner Jugend war der Sport. Und dieser hatte die oberste Priorität in meinem Leben. Ich habe sehr erfolgreich Handball gespielt. Wir sind 3-mal Berliner Meister geworden. Das war was. Und wenn ich die Spiele hatte, wenn sonntagmorgens ich mein Spiel hatte, wo war ich dann? In der Gemeinde oder in der Halle? In der Sporthalle. In der Sporthalle. Habe ich an Gott geglaubt? Aber ja. Wusste ich, dass er existiert? Aber ja. Aber wo war ich konkret? Ich war in der Sporthalle statt in der Gemeinde. Unter seinem Wort, da wo Jesus ist. Und das war mein Götze. Obwohl ich nie daran gezweifelt habe, dass es Gott gibt und all das bejaht habe, all das richtig und irgendwann gehe ich ja dann auch wieder. Aber wenn Termin war beim Handball, dann hatte das Priorität. Das war mein Götze. Und davon musste ich mich radikal und klar lösen. Denn der Herr sagt, ein geteiltes Herz ist ihm ein Greuel. Ohne diese Grundsatzentscheidung ist ein Leben mit Jesus nicht möglich. Es gibt keine echte Bekehrung, die hält, ohne diese Abkehrtrennung von unseren Götzen. Und das ist eben nicht nur eine einmalige Entscheidung, denn diese Götzen schleichen sich immer wieder durch die Hintertür in unser Leben. Deshalb müssen wir immer wieder diese Entscheidung erneuern. Weg von. Eine echte Bekehrung besteht aber nicht nur aus der Abkehr von den Götzen, nicht nur aus dem Weg von, sondern auch aus dem Hinzu, aus der Hinwendung zu Gott. Es gibt im geistlichen Leben kein Vakuum. Wo die Götzen weichen, muss der leere Raum durch den Herrn ausgefüllt werden. Sonst kommen die Götzen mit doppelter Macht zurück. Und deshalb erkennt man eine echte Bekehrung daran, dass sie zur Folge hat, und das ist das zweite Stück, was Paulus nennt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Hier liegt die Bestimmung und der Sinn unserer Bekehrung und unseres Lebens, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Dafür ist jeder einzelne von uns bestimmt. Das ist die Bestimmung, der Sinn unseres Lebens. Da geht es nicht um Vergnügen und um dies und jenes und Geld und Karriere und hast du nicht gehört. Die Bestimmung deines Lebens besteht einzig und allein darin, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Alles andere ist Mumpitz. Wir sollen unser Leben diesem Gott ganz geben. Und dieser Gott wirkt durch uns. Wo eine Bekehrung nicht in den Dienst für Gott führt, in diese neue Ausrichtung und Sinngebung und Erfüllung des Lebens, da wird in das bestehende Vakuum früher oder später wieder unser alter Götze zurückkehren. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns vom Herrn ganz praktisch, ganz konkret in seinen Dienst nehmen lassen. In der Gemeinde gibt es dafür vielfältige Möglichkeiten. Sprecht uns an, sprecht uns an. Gemeinde ist Ausbildungsstätte Gottes. Ein Ort für Menschen, die nicht nur konsumieren und mitschwimmen und sich ein bisschen religiös streicheln lassen wollen, sondern die ihrem Herrn dienen wollen. Mit ihrem ganzen Leben. Und dieser Dienst darf sich jetzt nicht nur innerweltlich auf der Horizontalen abspielen, sondern dieser Dienst für Gott braucht ganz dringend die vertikale Ergänzung und Ausrichtung. Und deshalb ergänzt Paulus diesen Dienstauftrag für Gott mit den Worten und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Die Erwartung des wiederkommenden Herrn gibt uns die Motivation und die Ausrichtung für unseren Dienst. Was wir tun, das tun wir für Jesus, für unseren wiederkommenden Herrn, in der freudigen Erwartung seines Kommens. Wir wollen uns einmal nicht schämen müssen, wenn wir ihm in die Augen schauen. Wir wollen unser Talent nicht vergraben und uns in dieser Welt nicht verlieren. Wir wollen unseren Dienst treu tun, bis er kommt. Jedes Herrenmal ist das diese Formulierung. Das tun wir, bis er kommt. Und in dieser Erwartung leben wir. Und die Vorfreude auf ihn, die gibt uns Kraft und Mut zum Dienst. Wir warten auf Jesus. Den Namen, den spricht Paulus hier nochmal so bewusst, ich würde fast sagen, so genüsslich, so liebevoll aus. Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Jesus. Also man spürt förmlich, mit welcher Freude und Liebe Paulus diesen Namen ausspricht. Bei einer echten Bekehrung geht es immer um Jesus, nicht um meiner, mir, mich. Wie ich, Glück und Erfüllung und. Nein, es geht um Jesus. Jesus als Ausgangspunkt, als Mittelpunkt und Zielpunkt unseres Lebens. Und Paulus kann diesen Namen Jesus, der hier übersetzt heißt, der Herr rettet. Er kann ihn gar nicht aussprechen, ohne diesen herrlichen Namen Retter mit den Worten zu ergänzen, der uns errettet vor dem kommenden Zorn. Ja, Jesus, der Name, ist sein Programm. Jesus ist der Retter. Und Paulus konkretisiert das. Er errettet uns vor dem kommenden Zorn. Es gibt einen gegenwärtigen Zorn Gottes, sagt die Bibel. Dieser besteht nach Römer 1 darin, dass er die Menschen hingegeben hat an ihren eigenen Willen. Das ist der gegenwärtige Zorn Gottes. Ihr wollt alleine leben, ihr wollt euer Ding machen, macht. Das ist das schlimmste Gericht, was passieren kann. Gegenwärtiger Zorn Gottes, dahingegeben.
an ihren eigenen Willen. Aber die Bibel spricht auch von einem kommenden Zorn Gottes. Und dieser kommende Zorn Gottes besteht aus zwei Teilen. Zum einen besteht der kommende Zorn Gottes in den Gerichtskatastrophen, die über diese Welt kommen werden und die uns im Buch der Offenbarung, der Apokalypse, so detailliert beschrieben werden. Diese kommenden Gerichtskatastrophen von Gott her über diese Welt werden bezeichnet als kommender Zorn Gottes. Und da merken wir in unseren Tagen, wie sich an allen Ecken und Enden, an allen Fronten, auf allen Bereichen, Klima, Gesundheit, Krieg, Ernährung, wohin wir gucken, alles spitzt sich zu. Und wir merken, es geht hinein, immer mehr, immer schneller in diesen kommenden Zorn Gottes, der in diesen Gerichtskatastrophen über diese Welt kommen wird. Und dann besteht der kommende Zorn Gottes in seinem Endgericht. In diesem Gericht vor dem großen weißen Thron, von dem es heißt, und wenn der Name eines Menschen nicht gefunden wurde im Buch des Lebens, im Buch des Lammes, im Buch der Zugehörigkeit zu Jesus, dann wurde er in den See des Feuers geworfen. Kommender Zorn Gottes. Und hier lesen wir, dass Paulus es uns entgegenruft. Wir haben Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Von dem kommenden Zorn in beider Gestalt. Von dem kommenden Zorn der Apokalypse durch die Entrückung der Gemeinde, die irgendwann in diesem Verlauf dann geschehen wird. Und vor dem Gerichtszorn Gottes, indem wir diesen Freispruch in Jesus haben. Ich habe bezahlt Freispruch, weil seine Gerechtigkeit jetzt meine sein darf. Und so sind wir gerettet von dem kommenden Zorn. Und seine Errettung umfasst die ganzen 100%, nicht nur ein Teil davon. Heilsgewissheit ist die Krönung einer echten Bekehrung. Dass wir das wissen, dass uns das freut, dass uns das prägt. Wir warten auf Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Wir gehen nicht zu auf den Antichristen, auf die schlimmen apokalyptischen Gerichte, auf das Endgericht. Reicht's oder reicht's nicht? Wir gehen zu auf unseren Herrn Jesus, der kommt, um uns zu sich zu holen und der kommt, um uns zu erretten von diesem kommenden Zorn. Und diese Gewissheit haltet fest, sie lasst euch nicht nehmen. Und in dieser Gewissheit und Freude, dass Jesus uns errettet vor dem kommenden Zorn, geht in diese Tage, geht in diese Zeit und seid geborgen in der großen Hoffnung und Erwartung des wiederkommenden Herrn. Mittwoch geht's weiter. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr, dass du gekommen bist, dass du die Schuldfrage am Kreuz und die Todesfrage in deiner Auferstehung, dass du das geklärt hast, Herr, dass du unsere Schuld bezahlt hast, dass du den Tod besiegt hast, dass du die Tür zum Leben aufgestoßen hast. Herr, dass wir jetzt mit dir leben dürfen. Und Herr, schenk es uns als Gemeinde und jedem Einzelnen, dass wir so leben, wie wir das hier an den Thessalonichern sehen, Herr. Dass wir einen Glauben haben, der das so zusammenhält und ein gesunder Glaube ist, wie wir das bei den Thessalonichern gesehen haben. Herr, dass wir aber auch dein Wort so ernst nehmen und so aufnehmen und so umsetzen, wie wir das hier sehen. Und Herr, dass wir auch Menschen sind, die bei ihrer Bekehrung nicht irgendwo so halb stecken bleiben, sondern die das ganz so erleben, wie das bei den Thessalonichern war. Dass wir uns trennen, wirklich mit Entschiedenheit trennen von den alten Götzen unseres Lebens und uns ganz hinwenden zu dir, um dir, dem lebendigen und wahren Gott, mit allem, was wir sind und haben, zu dienen, Herr. Herr, dann freuen wir uns. Wir erwarten dein Kommen, Herr Jesus. Ach, was wird das für ein Tag sein, wenn du wiederkommst und uns zu dir nimmst. Herr, wir warten auf dein Kommen und wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du uns errettest von dem kommenden Zorn und wir keine Angst haben müssen, sondern in diese Zukunft, in dieser Gewissheit und Freude hineingehen dürfen. Wir warten auf dich, auf nichts sonst und du kommst uns zum Segen, zur Rettung. Danke, Herr Jesus, wir haben dich lieb Und wir bitten dich, komme bald, Herr Jesus. Amen.